Ja, und das glaube ich wirklich. Ich bin überzeugt davon. Ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es auch. Ich habe es selbst erlebt, dass Gott wirklich jeden gewöhnlichen Menschen, und da zähle ich mich auch zu, das Potenzial hineingelegt hat, eine außergewöhnliche Person zu sein. Und Gott möchte durch dich und auch durch mich Außergewöhnliches bewirken. Aber nicht, damit wir die Ehre bekommen und den Applaus bekommen, sondern wirklich ihm zur Ehre. Weil er ein außergewöhnlicher Gott ist, der in mir lebt. Und er verspricht in seinem Wort, dass er dir alles geben wird, was du dafür brauchst. Und in Matthäus 6, Vers 33 steht auch, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Also setzt Gott an erste Stelle und an die Verbreitung von Gottes Liebe und dafür, dass sein Wille geschieht. Nicht unser Wille soll geschehen, sondern sein Wille. Und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und ich glaube, dass außergewöhnliche Menschen außergewöhnlich sind, weil sie in gewöhnlichen Situationen nach dem außerordentlichen, außergewöhnlichen Ausschau halten. Weil sie glauben, dass sie keine Kopie, sondern wirklich eine Spezialanfertigung sind. So wie du jeden, wie Gott jeden Menschen einzigartig erschaffen hat. Und weil sie nicht bereit sind, sich an das Gewöhnliche zu gewöhnen, sondern wirklich, wie Talita letzte Woche schon gesagt hat in ihrer Predigt, wirklich aufstehen und sich zu dem Schöpfer, zu ihrem Vater, der jeden Menschen liebt, wirklich bekennen. Und auch mutig sind, Neues und Unbekanntes zu entdecken, mit Gott an ihrer Seite. Ich glaube, außergewöhnliche Menschen haben den Mut, mit den Höhen und Tiefen in ihrem Leben nicht so umzugehen, wie es andere halt gewöhnlich tun. Und auch, weil sie glauben, dass ein außergewöhnlicher Gott in ihnen lebt, der sie zu den außergewöhnlichen Menschen machen will, die Außergewöhnliches bewirken. Und als ich so gebetet habe für den Gottesdienst und für die Predigt, deswegen möchte ich das nochmal sagen, ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass das auf Gottes Herzen ist, dass du nie vergisst, dass dein Ursprung Gott ist. Du hast ihm alles zu verdanken, dass du ihm deswegen jeden Tag, jeden Moment eigentlich für alles danken kannst. Alles, wirklich alles kommt von Gott. Und alles wird auch eines Tages zu ihm zurückgehen. Und dann wird jeder Mensch nach dem Leben hier auf der Erde, wird jeder Mensch vor ihm stehen. Und Jesus wird dich fragen, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Und auch, wie hast du die Talente, die ich dir gegeben habe, und Fähigkeiten, die ich dir mit auf den Weg gegeben habe, eingesetzt. Weil Gott hat uns schließlich gemacht, er ist unser Schöpfer. Und er hat uns Fähigkeiten anvertraut, nicht nur für uns, sondern auch um Segen für andere Menschen zu sein. Und ich glaube, solange du diese Haltung hast, wirst du auch nicht abheben, sondern wirklich am Boden bleiben, dass du dir nicht selber die Ehre gibst. Wenn du aber auf Lob und Anerkennung setzt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du mit einem Schmollmund in der Ecke sitzt, weil die Menschen um dich herum nicht die ganze Zeit in die Hände klatschen können. Irgendwann müssen die auch mal essen. Sie werden dich enttäuschen, aber Gott wird uns niemals enttäuschen. Gottes Liebe ist wirklich bedingungslos und wirklich ewig. Die war von Anfang an da und die wird immer da sein. Und mein Leben war vor 15 Jahren, gestern vor 15 Jahren, am 8.7.2002, 7.56 Uhr, da wollte ich über eine Straße gehen Dann hat eine PKW-Fahrerin hat mich nicht gesehen, wegen der Sonne hat sie geblendet und hat mich umgefahren. Und vorher war mein Leben auch eigentlich ein Trümmerhaufen, aber danach erst recht. Die Ärztin und auch Sanitäter, die haben um mein Leben gekämpft. Und damals fand ich das alles andere als lustig. Erst war ich auf der Intensivstation und als ich dann auf der normalen Station lag, habe ich über mein Leben nachgedacht und habe angefangen zu suchen. Und heute weiß ich, dass Gott mich von Anfang an gewollt hat, dass er mich von Anfang an geplant hat, dass er mich geschaffen hat, dass er mich liebt und deswegen auch geschaffen hat, wie jeden anderen Menschen auch. Und einzigartig ausgestattet hat. Weil nach dem Unfall dachte ich erst recht, ich kann nichts. Was kann ich denn schon? Und 4 Jahre später bin ich einer Frau begegnet, der Bernadette, wo ich gedacht habe, wow, die meinte einfach, ich bete für dich. War die Gerichtsverhandlung, die wo halt beschlossen werden sollte, ob ich halt entschädigt werde und ob da ein Arbeitsunfall ist oder nicht. Und sie hat mir auch erzählt von Jesu Liebe und hat mich eingeladen, in den Alpha-Kurs zu kommen, hier in der Oase. Und ich fand das schon so wertschätzend, einfach weil Bernadette mich gefragt hat oder gesagt hat, dass sie für mich betet und ich habe gedacht, wow, die kennt mich kaum und interessiert sich so für mich. Jetzt weiß ich, dass Gott Bernadette benutzt hat, um mir zu begegnen. Aber sie hat nicht einfach nur gebetet und die Hände in den Schoß gelegt, sondern war gehorsam. Gott hat ihr gesagt, dass sie halt mir das sagen soll und mir einen Brief schreiben soll, einen ganz lieben Brief. Und ich bin total dankbar dafür. Und ich möchte mich auch bei dir nochmal bedanken heute, dass du das getan hast, dass du wirklich gehorsam warst. Ich bin dann hingegangen in die Oase, in den Alpha-Kurs. Und an einem Abend habe ich es wirklich erkannt. Gottes Liebe war so, so einfach da und hat mich so, so übermannt. Und ich habe einfach gewusst, oh Mann, Ich bin eigentlich gar nicht würdig für deine Liebe, ich habe es gar nicht verdient. Aber Gott ist Liebe, Gott ist ein gnädiger Gott und Gott ist ein treuer Gott. Und ich habe gesagt an einem Abend dann, okay, ich mag eh keine halben Sachen, ich will dir vertrauen, ich glaube wirklich, was du in deinem Wort sagst. Ich glaube wirklich, dass du jeden Menschen erschaffen hast, dass du für jeden Menschen einen außergewöhnlichen Plan hast, um Außergewöhnliches zu bewirken, dir zur Ehre. Und seit dem Tag ist wirklich Außergewöhnliches schon bewirkt, einfach schon durch Gottes Liebe, weil Gottes Liebe in mein Leben gekommen ist, aber damit nicht genug, sondern ich freue mich so darüber, dass Gott nicht nur mich liebt, sondern dass ich halt wirklich die Liebe weitergeben kann an andere. Dass Gott mich fähig macht durch seinen Geist. Weil als ich Ja gesagt habe zu Jesus, hat Gott gleichzeitig mir eine neue Kreatur geschenkt und ist in meinen Geist durch seinen Geist gekommen und hat wirklich alles neu gemacht, nicht nur ein bisschen rund erneuert, sondern wirklich mir ein neues Leben geschenkt mit Gottes Natur in meinem Geist. Und dadurch bin ich fähig, wirklich andere zu lieben. Es klappt nicht immer so. Und gerade am Anfang hatte ich damit wirklich so manchmal meine Not. Und mein Mann kann da auch ein Lied von singen, glaube ich. Weil gerade am Anfang, aber jetzt inzwischen mache ich es nicht mehr im Schlafzimmer, dann gehe ich wenigstens ins Wohnzimmer, habe ich manchmal auch nachts, also Tag und nachts wirklich gebetet. am Anfang meistens geschrien zu Gott und hilf mir und ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Aber ich möchte dir gefallen. Und manchmal auch gesungen, weil einfach Gottes Liebe so groß ist. Und ich möchte einfach Bernadette fragen, dass sie uns vielleicht sagen kann, weil ich glaube wirklich, da wo es auch heute darum geht, um Außergewöhnliches, und ich habe geguckt in der Bibel und Gott gefragt, was wäre ein gutes Vorbild, was wäre ein guter Mensch, der halt Außergewöhnliches mit Gott erlebt hat. Und da geht es um Nehemia heute. Und ich glaube, dass wirklich, so wie ich die Bernadette kennengelernt habe, dass sie auch wie so ein Nehemia ist, der Gott an erste Stelle setzt und wirklich alles mit Gott anfängt im Gebet und im Gebet erkämpft. Aber ich möchte mal selber zu Wort kommen lassen. Ich würde gerne von dir wissen, was bedeutet Gebet für dich? Und es wäre auch toll, wenn du vielleicht sagen könntest, was war deine außergewöhnlichste Gebetserhörung?
Gebet ist für mich Reden mit Gott, aber vielmehr noch ihm zuhören. Ihn einfach da sein lassen, ihn Gott sein lassen, das ist für mich das Allerwichtigste. Wirklich ihn suchen, vor seinen Thron zu gehen und einfach zu sehen, was er mir zeigt und was er mir gibt. Das ist für mich das Allerwichtigste, was Gebet für mich bedeutet. Fürbitte ist eine große Sparte von Gebet, das weiß ich auch. Und das ist mir auch ganz wichtig, aber das Wichtigste ist wirklich dieses Sein mit ihm. Und das Außergewöhnlichste, die außergewöhnlichste Gebetserhörung müsste ich eigentlich meine Schwester noch dazu holen, weil ich habe vor einigen Wochen, kurz ein paar Wochen bevor meine Mutter verstorben ist, hat Gott mir gesagt, dass ich mit ihr reden soll über Jesus und sie das Übergabegebet mit ihr beten soll. Und es war sehr, sehr schwer für mich, weil es kam halt alles hoch so aus meiner Kindheit und die war nicht so easy für mich. Und aber ich habe gesagt, okay Gott, wenn du das meinst, dann musst du mir aber auch helfen. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert. Ich hatte kein besonders nahes Verhältnis zu meiner Mutter, noch nie. Und sie war dann eben auch im Krankenhaus und ich bin zu ihr hingefahren und habe mit ihr gebetet und sie hat mich angeschaut und hat angefangen zu weinen, hat meine Hand gedrückt und ich habe gedacht, okay, danke. Und dann bin ich auch bald wieder nach Hause gefahren und dann ist sie wieder nach Hause gekommen und wieder ins Krankenhaus gekommen. Und dann stand relativ schnell fest, dass sie wohl das Krankenhaus nicht mehr verlässt. Und die Karin und ich waren die ganze Zeit bei ihr und konnten sie wirklich bis in den Tod begleiten. Und das zu sehen, dass meine Mutter so ein Vertrauen hatte in mich, weil ich ihr das und auch in meine Schwester, weil ich ihr das von Jesus erzählt hat, sie hat also wir haben bis zuletzt zusammen geatmet, weil ich weiß, wie schwer das ist, zu sterben. Ich habe schon viele Leute sterben sehen in meinem Beruf. Und ich habe ihr immer gesagt, Jesus wartet auf dich. Und sie hat meine Hand genommen und gedrückt und gedrückt und hat mich immer angeschaut. Und ich habe gesagt, okay Mama, noch ganz tief und raus und lass es gehen und lass locker. Und dann ist sie auch so eingeschlafen. Und das war für mich das Außergewöhnlichste.
Ja, Ja, und Nehemia, darum geht es halt heute. Der war eigentlich so ein Normalo, so wie du und ich. So ein gewöhnlicher Mensch eben. Er hatte eine Führungsposition am Königshof beim Artaxerxes in Susa, im heutigen Iran. Und ich habe die ganze Geschichte von Nehemia schon mehrmals gelesen und die beeindruckt mich jedes Mal und ich erkenne jedes Mal wieder tolle Sachen, wie Gott auch durch Nehemia gewirkt hat. In dem Buch Nehemia geht es eigentlich um eine Mauer, die gebaut werden soll, aber eigentlich geht es noch um viel, viel mehr. Nehemia ehrte Gott mit seinem ganzen Leben. Gott stand bei ihm immer an erster Stelle. Egal, was so war, er hat sich von Gott abhängig gemacht und er ließ sich von Gott inspirieren. Nehemia ließ sich auch von Gott seine Vision zeigen, die er mit Leidenschaft umsetzte, weil er einfach wusste, dass Gott groß ist und dass Gott an seiner Seite ist. Und Nehemia befähigte Menschen, eben weil er wusste, dass Gott an seiner Seite ist. Und seine Vision, die er leidenschaftlich lebte, übertrug sich sogar auf eine ganze Stadt. Und obwohl Widerstände da waren, weil auch wenn man Christ wird, wenn man sein Leben Jesus übergibt, dann ist nicht, wie manche vielleicht meinen, Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal geht es dann erst richtig los, weil es jemanden gibt, der das nicht möchte. Aber trotz Widerstände hat Nehemia auf Gott gehört und ist der Vision treu geblieben und ist mutig vorwärts gegangen, hat sein Ziel im Auge behalten. Und er prägte sein Umfeld, seine Stadt. Und die ganze Stadt sogar konnte zu ihrer Bestimmung geführt werden, nur durch einen Menschen, nur durch Nehemia, weil Nehemia gehorsam war, weil Nehemia wusste, Gott an seiner Seite war. Und eigentlich der Name Nehemia ist eigentlich schon ein Programm. Weil Nehemia, das kommt von Naham, das heißt Trost, Ermutigung. Und Ia heißt so viel wie Gott, also Gott tröstet. Und im Unterschied zu anderen biblischen Büchern sehen wir hier keine Wunder und niemand wird geheilt oder von Toten auferweckt. Aber trotzdem sieht man in jeder Zeile, in jedem Wort wirklich Außergewöhnliches. Und die Situation, die Stadt Jerusalem war ohne Mauern. Und zu der damaligen Zeit, also heute wird man vielleicht denken, na und so eine Mauer. Also wir sind vielleicht ganz froh, dass halt da so eine Mauer mal abgerissen wurde. Aber damals zu der Zeit war halt so eine Stadtmauer sehr wichtig. Das war so ähnlich, kann man sich das vorstellen, wie heutzutage ein Haus ohne Haustüre und das noch in einer unsicheren Gegend, wo vielleicht viel Kriminalität ist. Oder auch wie eine Stadt ohne Polizei, wo viel Plünderungen waren und Raub und viel Kriminalität dadurch, weil sie einfach als Stadt ausgeliefert waren. Und Nehemia war total traurig über den Zustand Jerusalems, weil halt sein Bruder mit ein paar Leuten kam aus Jerusalem. Damals gab es ja noch kein Internet. Heutzutage können wir ja gucken, hey, wie sieht es in Jerusalem aus? Oder wir hören in den Nachrichten, schon wieder wurde eine Stadt irgendwo im Iran, Irak, in Syrien bebombt oder so, aber damals war das noch nicht. In Jerusalem, um sich das vorzustellen, war 1300 Kilometer ungefähr entfernt von da, wo Nehemia war, an dem Königshof. Ich lese euch das mal vor aus Gottes Wort, was da passiert ist. Nehemia 1 zum Nachlesen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, also etwa im Winter, so November, Dezember. Im 20. Jahr, dass ich in Susa in der Königsburg war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach, und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und der Nehemia, weil der selber mal so einer war, der von da kam, der auch einer von den Nachkommen von denen, die verschleppt worden waren, nach Babylon war, den hat er total traurig gemacht. Und er hat, lesen wir gleich weiter, war sehr traurig und hat geweint. Aber der hat nicht nur darüber gegrübelt und war nicht depressiv geworden oder so, sondern ist mit dem dann zu Gott gegangen. Und darum soll es heute hauptsächlich gehen. Man sieht halt, dass Nehemia durch das ganze Buch durch, egal was Nehemia getan hat oder egal was auf Nehemia zukam, egal ob er froh war oder ob er traurig war, immer war Gott an erster Stelle und er hat halt wirklich Gott gesucht. Er hat gebetet, wie in so einer Liebesbeziehung. Wenn du viel Zeit mit jemandem, den du liebst, verbringst, wirst du dem auch immer ähnlicher. Und besonders bei Gott, weil Gott die Liebe in Person ist. Und eigentlich hätten auch andere, die halt noch in Jerusalem waren, die waren bestimmt auch traurig, davon steht ja nichts, aber könnte ich mir vorstellen, aber die haben eben nicht so gedacht wie Nehemia. Die haben sicher auch an Gott geglaubt, so wie ich früher, auch vor dem Unfall. Ich habe geglaubt, dass es einen Gott gibt. Aber die hatten anscheinend keine Beziehung mehr zu ihrem Gott. Weil da hat keiner, der in Jerusalem war, quasi sozusagen den Stier bei den Hörnern gepackt und gesagt, okay, komm, wir bauen die Mauer auf. Aber Nehemia hat er vor Gott gebracht. Und da steht weiter: Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen, und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Also er schüttet sein Herz vor Gott aus und fragt gleichzeitig Gott, er lässt nicht einfach nur die Hände in den Schoß sinken und sagt, oh Herr, schau dir doch die Mauern an, die sind zerstört und wie die Leute da hängen. Ich habe mich so ertappt dabei, als ich dazu zu Hause beim Vorbereiten so in meinen Gedanken hatte. Und ich habe gedacht, eigentlich bin ich manchmal auch so. Ich bete manchmal für irgendwelche Sachen oder für irgendwelche Leute, aber gar nicht wirklich mit Leidenschaft. Gar nicht wirklich, so wie eben Nehemia das hier tut. Dass halt er nicht nur betet und die Hände in den Schoß legt, sondern er betet und handelt. Und er betet nicht nur das eine Mal da, sondern man kann sehen, der hat halt, ich glaube es sind 11 Mal, hat er gebetet in Schwierigkeiten und wenn er sich gefreut hat. Und Gott hatte vor, Nehemia zu gebrauchen, um etwas gegen die Situation zu tun. Doch vorher musste er erst etwas in Nehemia tun. So ein Bibelausleger David Busick sagt, jedes große Werk Gottes beginnt damit, dass Gott ein großes Werk in einem von uns beginnt. Und auch so wie das hier bei dem Nehemia war, das ist eigentlich ganz schön aktuell, weil wir haben auch in unserem Leben so Trümmermauern. Oder auch wie jetzt, als in Nachrichten kam, mit Ehe für alle. Wie gehen wir damit um? Gehen wir damit auch zu Gott mit voller Leidenschaft und fragen Gott dann wie Nehemia, beten nicht nur dafür, sondern fragen wie Nehemia, was kann ich tun? Herr, was möchtest du, dass ich tue? Wie ich am Anfang schon sagte, Gott hat versprochen und er tut es auch. Er will uns ausrüsten. Er hat uns ausgerüstet mit allem, was wir wirklich brauchen, wenn wir Gottes Reich bauen wollen. Und was können wir daraus lernen von Nehemia, aus dem Gebet? Ich glaube, dass wenn ich Not habe und ich gehe damit zu Gott, meine Not und mein Herz, wenn ich zum Beispiel Krankheit habe oder einen Todesfall in der Familie oder eine zerbrochene Beziehung, das sind zwar alles Dinge, die sich um mich drehen, aber meine Not zeigt, was wirklich in meinem Herzen ist und wofür mein Herz schlägt. Und ich glaube auch, dass aber meine Not und mein Herz auch wie so ein Treibstoff ist, den es manchmal braucht, um zu Gott zu kommen. Und ich glaube, dass Gott Notsituationen benutzt, um uns in eine engere Beziehung zu ihm zu bringen. Weil mir geht es jedenfalls oft so, je besser es mir geht, umso weniger bete ich. Ich bin dankbar und sage auch so, ja, ich bin dankbar und ich freue mich, aber wie oft auch, dass ich vieles selbstverständlich nehme, zum Beispiel, dass wir hier in Deutschland leben. Es geht uns eigentlich ganz gut. Man sieht das erst, wenn man, und da möchte ich auch zu ermutigen, wenn man eine Missionsreise mal mitfährt, zum Beispiel nach Suriname oder so, also kann ich nur empfehlen. Wenn man dann wiederkommt, man ist so froh, in Deutschland zu wohnen, obwohl ich die sehr liebe in anderen Ländern und andere Kulturen sehr mag. Aber zum Beispiel, wir haben ein Klo zu Hause oder wir haben eine Dusche zu Hause. Und das ist nicht überall auf der Welt so. Und dann kommt, wenn mein Herz, wenn ich das zu Gott bringe, dann werde ich erleben, dass halt was passiert. Wie die Leidenschaft, die Gott hat, in mein Herz übergeht. Weil ich einfach Zeit mit meinem Gott verbringe und in der Zeit, wie eben gesagt, in wie in einer Liebesbeziehung, je mehr Zeit ich mit meinem Gott verbringe, im Gebet, in Gottes Wort und nicht nur selbst rede und rede und rede, sondern auch wie in einer Beziehung das eigentlich sein sollte. Auch Gott redet zu uns, möchte zu uns reden und dass wir dem zuhören. Und dann wird man sehen, wenn man Gott sein Herz ausschüttet, echt, authentisch, weil er weiß ja sowieso, was in uns drin ist. Wenn wir aber ehrlich sind und sagen, so sieht's aus in mir und die Not habe ich, dann glaube ich, dass halt dann daraus dann auch aus der Zeit seine Not, also Gottes Not, zu meiner Not wird, wie bei Nehemia. Und dann, da bin ich sicher, kann man bitten, was man will, wenn mit Gottes Willen übereinstimmt, und er wird es dir geben. Wie bei dem Nehemia kann man auch später noch sehen. Ich möchte nicht alles jetzt vorlesen, weil das würde zu lange. Aber halt zum Beispiel halt betet er auch dafür, dass er halt Gott Gelingen schenken möge zum Beispiel. Und er hat es wirklich getan, Gott. Er hat wirklich dem Gelingen vor dem König geschenkt, als er mit dem geredet hat, obwohl er den auch hätte ja hinrichten lassen können oder so, weil er traurig ausgesehen hat, was eigentlich ein Mensch, der beim König ist, nicht machen darf. Und ich öffne dann mein Herz für Gott und dann kann wirklich Außergewöhnliches passieren, wenn ich Gott an erste Stelle setze, wenn ich mit allem, was mich bewegt, zu ihm gehe. Und wie halt Nehemia, der hat eigentlich einen guten Job da am Königshof. Der hätte auch sagen können, wie vielleicht viele von uns sagen würden, ach nee, schick doch jemand anders. Oder du kannst so jemanden mobilisieren, der sowieso in Jerusalem ist. Ich bin hier so weit weg, 1300 Kilometer bin ich weit weg. Schick mal lieber jemand anders, aber nee. Er hat das getan, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir das auch tun, dass wir wirklich vor Gott unser Herz ausschütten. Er kennt uns sowieso. Er ist unser Schöpfer, er hat uns geschaffen. Und weiß, was wir denken, was wir sagen wollen, bevor wir es gesagt haben. Und Gott möchte uns teilhaben lassen an seinem außergewöhnlichen Plan, den er für jeden von uns hat. Niemand ist gleich. Du bist nicht gleich ausgestattet wie zum Beispiel dein Nachbar. Was ist deine Not? Was bringt dich zum Weinen? Denk mal drüber nach. Es gibt auch Prinzipien, die wir hier in dem Gebet finden. Erstens, also was für uns das auch bedeuten kann, was Nehemia halt gemacht hat. Erstens, sei dir deines großen Gottes bewusst. Gott hat gesprochen und es kam in Existenz. Gott hat alles erschaffen. Gott ist wirklich größer als all unsere Probleme. Und jemand hat mal gesagt, sage Gott nicht, wie groß dein Problem ist, sage dein Problem, wie groß Gott ist. Und zweitens, sei dir deines Bundes mit Gott bewusst. Wenn du dich entschieden hast und Ja gesagt hast, Jesus nachzufolgen, dann verspricht Gott oder hat Gott dir versprochen, ich werde immer da sein. Du kannst jederzeit zu mir kommen in meine Gegenwart. Ich mache einen Bund mit dir, wie bei einer Ehe oder so, quasi ein Vertrag. Und Gott ist treu, Gott ist heilig und Gott ist treu. Er wird uns niemals verraten, niemals verlassen. Mach dir das bewusst, egal was deine Not ist. Du hast einen großen Gott. Und auch halt, dass er halt einen Bund mit dir geschlossen hat. Dass er wirklich treu ist, dass er zu dir hält. Und drittens, sei dir deiner Verantwortung bewusst. Dass du eben nicht nur betest und sagst, oh Herr, und mir geht's so dreckig und ich habe dies Problem und das Problem. Oder vielleicht auch für, wie jetzt mit dem Ehe für alle, vielleicht dafür betest, aber gar nicht wirklich von Herzen, mit Herzen dabei bist, mit Leidenschaft. und auch nur einfach betest, aber gar nicht deiner Verantwortung bewusst bist, da du halt wirklich auf Gott hörst. Es könnte doch sein, dass Gott gerade da Außergewöhnliches durch dich tun möchte. Also sei dir deiner Verantwortung bewusst, dass du nicht nur die Hände in den Schoß legst, sondern wirklich, wenn Gott sagt, geh, dass du dann wirklich gehst. Und sei dir auch Gottes Verantwortung bewusst. Du kannst wirklich Gott darauf aufmerksam machen, was er in seinem Wort an Verheißungen für dich geschrieben hat. Du kannst ihm sagen, hey Gott, du hast versprochen, so wie du mit Mose gegangen bist, so wirst du auch mit mir sein. So war auch Nehemia, haben wir eben gelesen in dem Gebet. Er hat geschrieben, hier, wenn du mit Mose gewesen bist und was in deinem Wort steht, das wirst du auch halten. Und dann sei dir deiner Gunst bewusst. Du hast Gunst bei Gott. Gott liebt dich, Gott sieht dich. Und Gott sagt auch in deinem Wort, dass er dir alles geben will, was du wirklich zum Leben brauchst. Und nicht nur so gerade das Nötigste, sondern wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann verspricht er sogar ein Leben in Fülle, dass wir nicht nur für uns leben können und uns versorgt, sondern auch, dass wir anderen abgeben können. Und dann sei dir Gottes Timing bewusst. In dem Moment, wo du zu Gott gehst, wo du Gott dein Herz ausschüttest, wo du für eine Not betest, sei dir gewiss, auch wenn du vielleicht Jahre warten musst, sei dir gewiss, dass wirklich in dem Moment, wo du wirklich betest und sagst, Gott, hier ist mein Problem, Gott sieht dich, Gott hört dich und es wird kommen. Also hab Geduld und Gott kommt nie zu spät, er kommt nie zu früh. Er hat wirklich ein richtiges Timing. Und zum Schluss nochmal die Erinnerung. Gott hat dich gemacht. Alles fängt mit Gott an. Und Gott hat dich außergewöhnlich gemacht, nicht gewöhnlich. Gott hat dich bedeutend gemacht. Nicht unbedeutend. Gott hat dich fähig gemacht, nicht unfähig. Gott hat dich anpassungsfähig gemacht, nicht unflexibel. Gott hat dich für Aktivität gemacht, nicht für Passivität. Gott hat dich unentbehrlich gemacht, nicht entbehrlich. Gott hat dich konstruktiv gemacht, nicht destruktiv. Gott hat dich geschickt gemacht, nicht ungeschickt. Gott hat dich unverwechselbar gemacht, nicht verwechselbar. Und so weiter und so fort. Gott hat dich als Original geschaffen und nicht als Kopie. Und wenn du wirklich mit allem, was dich bewegt, zu Gott gehst, er wird für dich sorgen und er wird wirklich, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm dein Herz ausschüttest, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du ihm zuhörst und dann gehorsam vorwärts gehst, weil du weißt, dass Gott an deiner Seite ist. In Gottes Wort steht auch, wenn Gott für mich ist, wer soll da gegen mich sein? Amen. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht, wir sind ja auch heute nicht so viele, dass wir es vielleicht direkt praktisch umsetzen. Wo ist deine Not? Dass wir uns vielleicht zu viert oder zu fünft zusammensetzen und wirklich dafür beten, für jeden Einzelnen und wirklich Großartiges erwarten.